Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Nun ist es 7.35 Uhr, das heißt, es ist Zeit für den Länderblick, der heute aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, wo noch in Erinnerung ist, dass in den Sommermonaten rechtsradikale Jugendbanden die Campingplätze unsicher machten, Touristen wurden in ihren Zelten überfallen und zusammengeschlagen. Das Land versucht nun, die steigende Kriminalität vor allem bei Jugendlichen zu bekämpfen. Der Landesjustizminister und die Staatsanwaltschaften haben sich zusammengesetzt, um Lösungen zu finden. Hören Sie dazu Jacqueline Beusen.
Einen Schuss vor den Bug sollten sie erfahren, die jugendlichen Straftäter in Mecklenburg-Vorpommern. Dies jedenfalls hält der Generalstaatsanwalt des Landes, Alexander Prechtl, für notwendig. 40% aller Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern werden von Kindern und Jugendlichen begangen, Tendenz steigend. Eine wissenschaftliche Analyse nach der anderen befasst sich mit der steigenden Gewalttätigkeit Jugendlicher. Fast immer wird die soziale Schieflage als Ursache für die Jugendkriminalität herausgearbeitet. Und darüber hinaus wird die Verunsicherung junger Ostdeutscher, die doch eigentlich zum Gruppenmenschen erzogen worden waren und sich nach der Wende nun als Individuen überfordert sehen, verantwortlich gemacht. Speziell Straftäter männlichen Geschlechts sind hier gemeint, bei Mädchen und Frauen nämlich unterscheiden sich die Zahlen in Ost und West kaum voneinander. In der Diskussion um den Umgang mit der Jugendkriminalität wird immer wieder nach der starken Hand des Staates verlangt. Generalstaatsanwalt Prechtl erinnert an das DDR-Recht, in dem der Täter-Opfer-Ausgleich besser geregelt gewesen sei als heute.
In erster Linie denke ich, dass wir ein gutes Instrumentarium haben, dass wir es nur in manchen Bereichen vielleicht etwas intensiver ausschöpfen müssen, dass man vielleicht bei diesen Intensivtätern auch als Richter, als Staatsanwalt mehr als vielleicht es manchmal geschieht, an die Opfer denkt und nicht immer nur an den Täter. Das heißt nur, es muss eine Reaktion da sein, die er als Reaktion empfindet. Und meine Sorge, die von sehr vielen geteilt wird, ist eben, dass ein zu sanftes Anfassen, ein bloßes Gespräch, vielleicht auch eine bloße Bewährungsstrafe oft missverstanden wird.
Freilich, auch er wolle nicht gleich alle jugendlichen Gesetzesbrecher hinter Gitter bringen, aber man müsse seiner Meinung nach über die Strafmündigkeit Jugendlicher nachdenken, schon allein um den Respekt vor dem Rechtsstaat sowohl bei Tätern wie bei Opfern zu stärken. Justizminister Rolf Eggert, SPD, hält drakonischere Maßnahmen gegenüber Jugendlichen schlicht für allzu populistisch.
Wenn unter Umständen, sage ich mal, vom Volk etwas anderes gefordert wird, dann muss man aber auch den Menschen deutlich machen, welche Konsequenzen das hätte, wenn man denn so verfährt. Und ich glaube, dass die generelle oder die allgemeine Diskussion, dass man durch Repression das Problem Jugendkriminalität besser lösen kann, ist eindeutig widerlegt.
In Mecklenburg-Vorpommern werden mehr Jugendliche in Untersuchungshaft genommen als anderswo. Dennoch aber verzeichnet die Kriminalstatistik des Landes keine rückläufige Kurve, aus der die abschreckende Wirkung der Haftanstaltsaufenthalte geschlossen werden könnte. In einem sind sich der konservative Generalstaatsanwalt und der sozialdemokratische Justizminister einig. Prävention sei das Allerwichtigste bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität.
Das Problem sind sicher die Finanzen. Und da strebe ich ja an, gemeinsam mit der Kultusministerin, dass man wirklich die Stiftung mehr dazu benutzt, auf diesem Feld tätig zu werden. Und dass man natürlich auch versucht, Banken und große Versicherungsgesellschaften anzusprechen, die Geld für diese Stiftung bereitstellen, damit wir im präventiven Bereich mehr tun können.
Der Länderblick heute von Jacqueline Beusen. Es war 7.39 Uhr.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
7.35 Uhr ist es und... Uhr, 9 Minuten vor 8. Einen Troubadour der deutschen Zerrissenheit nannte ihn die Süddeutsche Zeitung. Gemeint ist Wolf Biermann. Nach einem spektakulären Konzert in der Kölner Sporthalle, gestern vor 20 Jahren, wurde der DDR-Liedermacher ausgebürgert. Für ihn war 1976 der Anfang vom Ende der DDR, denn es folgte eine bislang für diesen sozialistischen Staat einmalige Protestbewegung. Im Podium erinnert Doris Bulau an Biermanns Ausbürgerung vor 20 Jahren.
Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier. gesagt, hier bleiben, ne? Oder dort bleiben vielmehr. Denn das Dableiben in einem Land, das kann ja sehr Verschiedenes bedeuten. Es kann sein, dass man sich bequem in die Misere einrichtet. Man kann aus Faulheit auch irgendwo bleiben. Man kann auch bleiben, um irgendeine billige Karriere zu machen oder eine teure. Man kann aber auch bleiben, um sich einzumischen.
Die Chance zum Bleiben, zum Einmischen, hatte Wolf Biermann jedoch nicht mehr. Nach seinem Auftritt in der Kölner Sporthalle am 13. November 1976 vor rund 7000 Besuchern folgte die Ausbürgerung durch die damalige DDR-Regierung. Die Honecker-Administration ertrug diesen Genossen nicht, der für eine Revolution eintrat, die auf sich selbst den ersten Stein wirft und dazu aufforderte, sich die Freiheit zu nehmen, sonst kommt sie nie. Wolf Biermann, streitbarer Liedermacher und bekennender Kommunist, trat für eine veränderungswürdige und würdige DDR ein, mit dem Lied als Waffe. Doch dafür hatte das Politbüro wenig Verständnis. Konterrevolutionäre Hatz vom Kölner kapitalistischen Boden und staatsfeindliches Verhalten, so wurde seine Ausbürgerung begründet. Schon seit Mitte der 60er Jahre hatten die DDR-Gewaltigen um den Roten Rebellen eine eisige Mauer des Schweigens errichtet und seine Wohnung in der Ostberliner Chausseestraße 131 wurde zum Mekka östlicher Dissidenten und westlicher Linken. Die Isolation im eigenen Land wurde Biermann mehr und mehr zum Lebensmuster. Er sang Vier Freunde im kleinsten Kreis. Plötzlich stand er, aus seiner Wohnung in der Chausseestraße kommend, in Köln vor einem riesigen Publikum, das seine Lieder kannte, mitsang und applaudierte.
Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus schön und gut. Aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Mut. Manche sehe ich Fäuste ballen in der tiefen Manteltasche, kalte Kippen auf den Lippen und in den Herzen Asche. Wartest du auf bessere Zeiten, wartest du mit deinem Mut, gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wankt. Bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen.
Wolf Biermann wurde zum Fall Biermann, der nicht nur die Partei schwer beunruhigt hatte, sondern auch die Republik spaltete. Namhafte Literaten, darunter Christa Wolf, Günter Kunert, Stefan Hermlin, Heiner Müller und Stefan Heim, protestierten öffentlich gegen die Ausbürgerung. Sie zeigten mutig Solidarität mit einem unbequemen Dichter, dessen Unbequemlichkeit die DDR aber ertragen müsse, so in einem offenen Brief. Doch die bis dahin beispiellose Solidarität seiner ostdeutschen Kollegen zeigte keine Wirkung. Dem unbotmäßigen Genossen ohne Parteibuch wurde das Recht auf weiteren Aufenthalt in der DDR entzogen. Ihm widerfuhr, unfreiwillig das Schicksal, heimatlos zu werden. Gerade ihm, der schon immer mit sehr zwiespältigen Gefühlen auf Freunde oder Genossen reagierte, die das Land verließen, nach drüben abhauten in das schlechtere Deutschland.
Wenn also die gesellschaftliche Dimension sich überschneidet mit dem persönlichen Erlebnis, das einem ans eigene Herz fett geht, dann ist natürlich ein Lied, ein Gedicht möglich und fällig. Und ich schrieb damals, als der Sohn meines Freundes, meines Genossen Robert Havemann, nach drüben abhaute, ein Lied. Flori Havel hatte damals beim Einmarsch in die Tschechoslowakei eine tschechische Fahne aus dem Fenster gehängt und wurde dafür verhaftet und verurteilt und eingesperrt. Er kam dann raus, es war sehr schwer für ihn, wieder Fuß zu fassen, und eines Tages war er dann plötzlich weg. Das war sehr schmerzhaft, eben nicht nur im allgemeinen politischen Sinne, sondern auch im sehr persönlichen Sinne.
Doch dann kam die Wende im November 1989 und für Wolf Biermann, der mittlerweile eher zurückgezogen in Hamburg lebte, gab es kein Halten mehr. Zurück in die DDR ein Konzert geben, das war sein Wunsch. Am 1. Dezember bereits trat er in Leipzig auf und so ganz andere, neue Töne hörte Biermann dann aus einem Apparat, der ihn einst zum Exilanten im eigenen Lande machte.
Der damalige Kulturminister der Modrow-Übergangsregierung, Dietmar Keller, stellte sich mit Wolf Biermann gemeinsam dem Leipziger Publikum.
Die Ausbürgerung war ein Fehler. Wir als diejenigen, die jetzt Verantwortung tragen, bekennen uns dazu, dass das in diesem Land nicht wieder passieren wird. Und wir haben uns entschieden, und so soll es auch weiterhin sein und bleiben, dass das Volk und einzig und allein das Volk über die Kunst entscheidet. Ich bin sicher, dass Herr Biermann bei seinem Konzert heute Abend in Leipzig und morgen in Berlin ein Publikum finden wird, das ihn freundlich, vielleicht auch begeistert, vielleicht auch euphorisch aufnimmt. Ich wünsche es Ihnen jedenfalls von ganzem Herzen.
Ich konzentriere mich also auf mein Konzert heute Abend. Ich will mich dort nicht blamieren. Ich bin aufgeregt, denn für mein kleines Menschenleben ist es ein großer, wichtiger Punkt. Immerhin bin ich ja nicht erst seit 13 Jahren im Westen, sondern viel schlimmer, seit 25 Jahren in der DDR verboten.
An Wolf Biermanns Ausbürgerung vor 20 Jahren erinnerte Doris Buhler und die Zeit 7.59 Uhr, noch eine Minute bis 8 bis zu den Nachrichten.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Und um genau 7.35 Uhr der Länderblick heute aus Sachsen. Aufstehen, Kinder in die Tagesstätte oder in den Hort bringen, ins Kombinat, 8 Stunden arbeiten, Kinder abholen, Haushalt machen. Und das von morgens bis abends. So war früher der Alltag vieler DDR-Frauen. Nach der Wende ist das für viele anders geworden. Tausende haben ihren Arbeitsplatz verloren. Statt Doppelbelastung nun ausschließlich Kinder und Küche. Eine große Umstellung. Frauenarbeitslosigkeit ist gerade in den neuen Bundesländern ein Thema mit sozialem Sprengstoff. 7.50 Uhr, 10 vor 8.
DLF Spezial. Sachsen.
Der Augustusplatz im Herzen von Leipzig ist für Musikfreunde eine erste Adresse, denn nicht nur im Gewandhaus, sondern auch in der gegenüberliegenden Oper spielt eins der berühmtesten und ältesten deutschen Orchester. Dritte Spielstätte ist die Thomaskirche. Dort hört man das Gewandhausorchester mit den Thomanern und Musik von Johann Sebastian Bach. Vor 2 Jahren feierten die Leipziger den 250. Geburtstag ihres Orchesters. Christoph Heinemann war in der vergangenen Woche Gast im Gewandhaus.
Die Mitglieder des Gewandhausorchesters spielen sich für die Probe ein. Klaus-Peter Gütz, der Solo-Oboist, gibt das A, die Streicher stimmen ihre Instrumente. Punkt 10 Uhr betritt Gewandhauskapellmeister Kurt Masur die Bühne. Auf seinem Pult liegt die Partitur des Requiems von Johannes Brahms.
Der Klang des Orchesters ist so spezifisch geblieben, weil ähnlich wie bei der Dresdner Staatskapelle, die meisten Musiker aus der eigenen Schule kamen, das heißt der ganze Streichapparat in stilistisch gleicher Weise und auch mit dem Hinblick nicht Solist zu werden, sondern ins Gewandhaus oder in die Dresdner Staatskapelle mit Ziel zu kommen, die Musiker in einer Weise animiert hat. Als Ziel zu sagen, wenn ich in diesem wunderbaren Orchester spiele, ist mein Leben erfüllt.
Das Orchester verdankt seine Gründung einer Bürgerinitiative. 16 Kaufleute engagierten ebenso viele Musiker, damit sie allwöchentlich spielten. Das war 1743. Im Laufe der Jahre wuchs das Orchester und zog in das Messehaus der Tuchmacher und Wollwarenwirker um, daher der Name. Die lange Geschichte ist für jeden Gewandhauskapellmeister eine besondere Verpflichtung, sagt Kurt Masur.
Ich gehe ins Gewandhaus heißt, ich gehe einem Erlebnis entgegen, was mich sicherlich nicht mit Sensationen füttert, sondern wo ich berührt werde, wo ich vielleicht zum Nachdenken über mich selbst komme. Und Gewandhaus bedeutet etwas auch wie zu Hause sein, sich zu Hause fühlen. Das heißt, im Gewandhaus zu sein, kann ich mich selbst wiederentdecken.
Wenn man als junger Mensch in dieses Orchester kommt, muss man sich einfach bemühen, seine Ohren so weit aufzusperren, um zu hören, was passiert um mich herum? Wie wird gespielt? Wie setzt sich diese Tradition fort?
Meint Solo-Oboist Klaus-Peter Gütz. Sein Kollege Hartmut Brauer, der erste stellvertretende Solo-Cellist, erklärt das Erfolgsrezept des Orchesters kurz und knapp.
Die Perfektion, das nur perfekt spielen, kommt immer an zweiter Stelle. Zuerst kommt die Musik.
Das sei das Vermächtnis der berühmten Gewandhauskapellmeister, meinen die Musiker. Felix Mendelssohn-Bartholdy hat dieses Orchester geleitet, später dann Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter, den die Nazis vertrieben, schließlich Václav Neumann und Kurt Masur. Auch er hält nichts vom, wie er sagt, Jet-Set-Musizieren. Das gilt gleichermaßen für Solisten, Dirigenten und Komponisten.
Es gibt auch eine Müdigkeit gegenüber jenem Hochglanz, der sagt, ich bin eigentlich nur erregt, wenn ich die besten Künstler der Welt erlebe. Warum bin ich nicht erregt, wenn ich von einem jungen Künstler den besten Komponisten oder den für mich am meisten berührenden Komponisten höre? Das kann mir mit einem jungen Interpreten genauso unter die Haut gehen und vielleicht sogar manchmal mehr.
Künstlerisch habe sich in Leipzig seit der Wende nichts geändert. Finanziell eine Menge, sagt Hartmut Brauer und führt scherzhaft fort. Zu DDR-Zeiten habe der Unterschied zwischen einem Streicher der Berliner Philharmoniker und seinem Kollegen in Leipzig darin bestanden, dass der Berliner ein altes Instrument spielte und ein neues Auto fuhr. In Leipzig war das genau umgekehrt.
Wir sind nun endlich in der Lage, ich will nicht sagen jede Menge, aber doch schon erklecklich viel wertvolle Streichinstrumente im Orchester nun zu haben, was früher nicht möglich war. Einmal aus finanziellen Gründen, auch aus dem versperrten Zugang zu den internationalen Börsen oder Instrumentenhändlern, da war es viel schwieriger, eine italienische Geige zu haben. Da gab es vielleicht ein, zwei in dem ganzen Streicherapparat. Das ist jetzt, ich glaube, das hört man den Streichern durchaus an, den einzelnen Gruppen.
Und Klaus-Peter Gütz ergänzt.
Das Instrumentenproblem war ähnlich gelagert wie bei den Streichern. Man kriegte hier, und das auch nur auf lange Voranmeldung von VEB, Blechblasinstrumente, die auch Holzblasinstrumente vertrieben, sein Instrument, also das war zum Schluss dann schon nicht mehr machbar. Und wer die Möglichkeit hatte, ich hatte sie, dadurch, dass ich sehr viel Kammermusik in Westeuropa gemacht habe und das ersparte Geld doch als erstes für eine ordentliche Oboe anzulegen.
Traurig sind viele Leipziger und die Musiker des Gewandhausorchesters darüber, dass die Ära Masur in 2 Jahren zu Ende geht. Nach fast 3 Jahrzehnten will sich der Kapellmeister auf seine Arbeit in New York konzentrieren. Masur hat nicht nur das Gewandhausorchester geprägt, er setzte bei den DDR-Mächtigen auch den Neubau des Konzertsaals am Augustusplatz durch. Nach einer Bilanz seiner Zeit in Leipzig gefragt, antwortet er bescheiden.
Das, was ich formuliert habe, als ich das Amt antrat, dass man eigentlich unter dieser Zahl illustrer Namen, die vor mir waren, nur versuchen kann, keine schlechte Figur zu machen, dann glaube ich, das Ziel habe ich erreicht.
Auch unter seinem Nachfolger Herbert Blomstedt bleibt die Qualität des Orchesters die alte, meinen die Musiker. Und zwar an allen 3 Spielorten, der Thomaskirche, in der Oper und im Gewandhaus. Das hat mit unserer Einstellung zu unserem Beruf zu tun, sagt Klaus-Peter Gütz, der Mann, der seit fast 30 Jahren als Solo-Oboist den Ton angibt.
Ich bin sehr stolz, im Gewandhaus Orchester spielen zu dürfen. Einfach aus dieser langen Tradition heraus und in diesen langen Jahren hat das Gewandhausorchester seine hohe Qualität immer und auch unter den schwierigsten Bedingungen zu halten verstanden. Und darum bin ich sehr stolz, Mitglied dieses Orchesters zu sein.
Das Leipziger Gewandhausorchester, eine Reportage von Christoph Heinemann.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Hubert Arnim Ellison im Studio herzlich willkommen zu einer Stunde Information auf Österreich 1. Weiter geht's mit einem Bericht über einen Automobilkonzernstreit zwischen General Motors und dem Volkswagen. Seit 3 Jahren gibt es diesen Streit wegen angeblicher Betriebsspionage. Damals war der Manager Ignacio Lopez von Opel zu VW gewechselt. Der Vorwurf, er habe dort Geheimnisse von General Motors ausgeplaudert und kistenweise Geheimakten weitergegeben. Dieser Vorwurf konnte bis jetzt nicht so richtig entkräftet werden. Nun hat General Motors einen Etappensieg in diesem Rechtsstreit errungen. Der Konzern darf den Gegner VW in den USA nach einem Gesetz gegen organisiertes Verbrechen verklagen. In Frankfurt sind die VW-Kurse schon abgestürzt. Herbert Huttau berichtet.
Der Autokonzern General Motors darf den Volkswagen-Konzern in den USA nach einem Gesetz gegen organisiertes Verbrechen verklagen. Die Richterin Nancy Edwards in Detroit verwarf am Dienstag einen Antrag von VW auf Ablehnung einer solchen Klage. Bei einer Verurteilung drohen VW hohe Schadenersatzforderungen. VW scheiterte am Dienstag auch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt mit dem Versuch, die Herausgabe bestimmter Dokumente im Ermittlungsverfahren gegen das Unternehmen und seinen Einkaufschef José Ignacio López in die USA zu verhindern. Richterin Nancy Edwards erklärte, die Klage von General Motors gegen VW erfülle die Anforderungen, um nach dem RICO-Gesetz gegen organisiertes Verbrechen vorzugehen. General Motors hatte im März Klage in den USA eingereicht. Nach Ansicht des Unternehmens enthielten die mitgenommenen Unterlagen Informationen über künftige Produktpläne, Preise und Teile und Unterlagen über Fertigungstechniken. Das habe es VW unfairerweise ermöglicht, seine Kosten zu senken und General Motors damit Schaden in noch nicht spezifizierter Höhe zuzufügen. General Motors teilte in Zürich dazu mit, das Unternehmen sehe in der Entscheidung den Beweis, dass es für die Vorwürfe von General Motors eine gesetzliche Grundlage gibt. Und die Entscheidung bedeutet, dass ein US-Bundesgericht ausreichend Anlass zur Klärung der Frage sieht, ob neben Herrn Lopez und seinen Gefolgsleuten auch andere VW-Manager wie Ferdinand Piëch oder Jens Neumann in eine, wie es heißt, kriminelle Verschwörung unter dem Korruptionsgesetz verwickelt seien. Sollte VW tatsächlich in einem Prozess, der allerdings noch lange dauern kann, verurteilt werden, so ist das Dreifache eines von GM bisher noch nicht bezifferbaren Schadens zu bezahlen. Beobachter gehen davon aus, dass diese Summe leicht die Höhe eines Jahresgewinns von VW erreichen könnte. Die Börse hat prompt reagiert. Die Entscheidung des US-Gerichtes hat dazu geführt, dass heute bereits vor offiziellem Börsenhandel die VW-Aktie in Frankfurt regelrecht eingebrochen ist. Sie hat 5% an Wert verloren und notiert derzeit knapp über 600 Mark.
Herbert Huttau zu diesem ersten Teilerfolg von General Motors im Streit gegen Volkswagen. Es geht da um die angebliche Betriebsspionage.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Um 7.35 Uhr mit dem Länderblick. Wer rund um den Harz bereits von Ski und Schlitten träumt und deshalb auf reichlich Schnee in diesem Winter hofft, der sollte das auch aus einem ganz anderen Grunde tun. Die Talsperren im Westharz sind so leer wie in diesem Jahrhundert noch nie und bleibt der Schnee aus, so könnte im Frühjahr das Trinkwasser für Städte wie Göttingen, Hildesheim oder den Raum Bremen knapp werden. Zweisprachige Schulen sind im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Frankreich längst keine Sensation mehr, sie sind vielmehr Grundstein der Völkerverständigung geworden. Ähnliches soll nun auch in Sachsen gelingen. Das Schiller-Gymnasium in Pirna, 20 Kilometer von Dresden entfernt, wird von 1998 an deutsche und tschechische Schüler gemeinsam unterrichten. Gerade wird ein Internat gebaut, in dem Kinder von der tschechischen Partnerschule in Ústí wohnen sollen. Dort wird schon heute Deutsch unterrichtet, während auf dem Schiller-Gymnasium Tschechisch zum Alltag gehört. Frank Kapellan hat am Unterricht teilgenommen. Voller Begeisterung singen die Schüler der Klasse 5, wippen mit dem Kopf zum Takt der Musik. Sei nicht traurig, du sollst lachen und nicht weinen, heißt es im Text des bekannten tschechischen Kinderliedes. Und weiter, kein Geld zu haben, das ist nicht schlimm, keine Freunde zu haben, das ist schlimm. Lehrerin Klara Častková sitzt mit ihrer Gitarre neben dem Lehrerpult. Die modisch gekleidete junge Tschechin streicht sich eine dunkle Locke aus dem Gesicht. Deutlich artikuliert sie die Liedzeilen und die Blicke der Schüler kleben an ihren Lippen. Manchmal fehlen ihm doch ein oder zwei Worte.
Viele haben leuchtende Augen. Wie sehr es ihnen Spaß macht, zu Beginn der Tschechisch-Stunde ein Lied zu singen, das ist kaum zu übersehen.
Máme dnes návštěvu. Pan reportér pracuje v rádiu Deutschlandfunk.
Habt ihr mich verstanden jetzt?
Gespannt und neugierig starren die 10- und 11-Jährigen nach der Begrüßung den Gast in ihrer Klasse an. Warum sich da jemand für ihren Unterricht interessiert, das ist ihnen dann doch nicht ganz klar. Zeit zum Nachdenken bleibt aber nicht. Die Lehrerin fordert Aufmerksamkeit.
Und zwar die Verben im Präsens, Präteritum und Futurum. Und wir wollen das Verb jetzt im Präsens konjugieren, Janin.
Die Fünftklässler beherrschen die Sprache erstaunlich gut. Schon an der Grundschule hatten sie 2 Jahre Unterricht. Voller Stolz demonstrieren sie, dass sie auch die komplizierte Aussprache im Griff haben. Steckt den Finger in den Hals, lautet übrigens die Übersetzung dieses üblen Zungenbrechers, mit dem Tschechischlehrer ihre deutschen Zöglinge besonders gern auf die Probe stellen. Doch Klasse 5 lässt sich nicht ins Stolpern bringen. Alle wollen dabei sein, wenn in 2 Jahren 15 Schüler aus Pirna und 15 aus Tschechien gemeinsam in eine Klasse gehen. Und warum?
Wegen dem Beruf dann, weil man in Deutschland nichts mehr kriegt und so. Also kein Beruf mehr. Und dass man dann in Tschechien wenigstens mal gucken kann.
Wir gehen jedes Wochenende fast drüber essen. Ich hätte eigentlich hier tschechisch 6. Verständigung gelernt, weil meine Oma, also Uroma, hat immer so in Tschechien oder Slowakien, wie wissen ganz, Bank geheiratet und da konnten wir uns auch gut so überhalten. Und auch weil meine hier Oma so damals aus dem Sudetenland kam, da können wir immer über was reden, so tschechisch, und da hilft mir oft.
Manche Verwandte und so, die sind ganz stolz, dass ich eben tschechisch lerne. Und meine Eltern haben Russisch gelernt früher. Und da vergleichen wir manchmal so, dass die Wörter, weil die ziemlich gleich sind, weil der Tschechien das Nachbarland ist.
Und dass diese Nachbarn wieder enger zusammenwachsen, das hat sich Dagmar Jäger zur Lebensaufgabe gemacht. Die gebürtige Tschechin lehrte schon zu DDR-Zeiten Tschechisch, unterrichtet heute in Pirna. Nach der Wende, erzählt sie, sei das Interesse an ihrer Muttersprache enorm gewachsen.
Man kann Tschechien sehr gut ausnutzen. Und zwar viele Firmen entstehen schon in Tschechien und die suchen Leute, die Tschechisch sprechen. Da denke ich mir, dass meine Kinder dann, wenn die so weit sind, sehr gut mitarbeiten können. Dann gibt es ja auch eine Möglichkeit, in Dresden direkt Slawistik zu studieren. In Berlin kann man auch Slawistik studieren. In Zittau ist ein internationales Institut, wo Tschechen, Polen und Deutschen zusammen studieren. Und dort nimmt man natürlich auch Studenten mit Tschechischkenntnissen sehr gerne auf.
Also jetzt zu den Sehenswürdigkeiten Berlin. Was haben wir als...
Wir sind in Usti, zu Deutsch Aussicht, 70 Kilometer elbaufwärts, auf der anderen Seite der deutsch-tschechischen Grenze. Deutschunterricht im Partnergymnasium von Pirna.
Heißt dieses Gebäude hier? Die Gedächtniskirche, und was wissen wir von der Gedächtniskirche?
Die Schule wird gerade renoviert. In den Klassenzimmern des Plattenbaus riecht es nach frischer Farbe. Deutschlehrerin Dana Lavata gibt gerade Geografieunterricht in einer 7. Klasse.
Straße oder auf dem Boulevard Kudamm. Und was ist da? Das ist eine Ruine, nicht wahr? Das ist eine Ruine, und was befindet sich da?
Deutsch zu lernen ist hier in Usti nicht ungewöhnlich. 120 der 700 Schüler quälen sich mit deutscher Grammatik. Direktor Jan Havel.
Das brauchen wir für unsere Ökonomik, ja. Die Interesse für deutsche Sprache ist am 2. Platz hinter der englischen Sprache.
Russisch dagegen spielt keine Rolle mehr. Es gibt noch Lehrer, aber keine Schüler mehr, die von ihnen lernen wollen. Deutsch ist gefragt. Die 10-jährige Blanka und der 11-jährige Miroslav erzählen, warum.
Weil wir brauchen das in Arbeit.
Er kann nicht Deutsch. Er muss in Tschechien bleiben. Und Deutsch brauchen wir, wenn fahren wir in Deutsch und auch in Österreich. Und noch in Schweiz, weil am berühmtesten sind Deutsch und Englisch.
Unterrichtet werden sie auch von einem deutschen Lehrer, von Matthias Ebel, der seit 2 Jahren in Usti lebt und arbeitet. Und was reizt die Schüler am Deutschunterricht?
Ich glaube, das, was die Schüler gesagt haben, ist typisch und ehrlich. Und es war auch kein Zufall, dass die erste Schülerin gesagt hat, Es ist gut für die Arbeit. Ich glaube, dass die Interesse an der deutschen Sprache eher wirtschaftlicher Natur ist. Ja. Es gibt nichts, was ansprechend ist für die Schüler sonst in Deutschland. Sie kämen ja durch mit Englisch, das wissen sie ja auch zum Teil. Die Popsongs, die sie sonst hören, sind nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Also es gibt eigentlich wenig Anreize, sonst Deutsch zu lernen.
Was singen wir noch? Spinke im Malitschki? Ja. Und?
Zurück in Pirna, Klasse 4 der Diesterweg-Grundschule. Erste Begegnung mit dem tschechischen Unterricht bei František Bialek. Auch seine Klasse singt schon tschechische Lieder. Viele seiner Schüler wollen einmal aufs Schiller-Gymnasium. Ganz früh wird hier mit der Völkerverständigung begonnen. Auf Weisungen aus der Politik möchte der junge Tscheche nicht länger warten.
Wenn wir die Politik vergessen, dann die Menschenbeziehungen sind dort gut, wo sich die Menschen gut verständigen können. No, ich muss mich eigentlich mit niemandem versöhnen. Ich komme, erstens, ich habe den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt. Ich bin eigentlich von 26 Jahren geboren und seitdem habe ich schon als kleines Kind Deutsch gelernt und die Beziehung zu Deutschland oder damals zu der DDR war immer gut von unserer Seite und umgekehrt von der deutschen Seite auch und dabei bin ich eigentlich geblieben.
Frank Kapellan mit dieser letzten Reportage zum Programm Schwerpunkt Sachsen hier im Deutschlandfunk. Es ist 7:58 Uhr, 2 Minuten vor 8.